fange einfach an. Ja. Also, was ist Konzeptkunst? Lawrence Wiener, A Declaration of Intent. The artist may construct a piece. The piece may be fabricated. The piece need not to be built. Each being equal and consistent with the intent of the artist, and the decision as to condition rests with the receiver up to the occasion of receivership. Oder H.C. Hartmann. Es gibt einen Satz, der unangreifbar ist, nämlich der, dass man Dichter sein kann und auch irgendjemals ein Wort geschrieben oder gesprochen zu haben. Vorbedingung ist aber der mehr oder minder gefühlte Wunsch, poetisch handeln zu wollen. Die allogische Geste selbst kann derart ausgeführt zu einem Akt ausgezeichneter Schönheit, ja zum Gedicht erhoben werden. Schönheit allerdings ist ein Begriff, der sich hier in einem sehr geweiteten Spielraum bewegen darf. Oder Sulewit. Conceptual art is made to engage the mind of the viewer rather than his eyes or emotions. So, also wir haben es mit Ideen zu tun. Und wie kommen die Ideen in die Welt? Wie kommen die Ideen zur Sprache oder kommt die Sprache zur Idee? Welche Objekte brauchen wir oder brauchen wir gar keine Objekte? Ist jeder ein Konzeptkünstler, der sich etwas denkt? Diese Fragen, die stellt sich eigentlich jeder, der mit Konzeptkunst irgendetwas zu tun hat. Und die Erklärung, was Konzeptkunst sind, helfen eigentlich doch nicht sehr viel weiter. Und deshalb wäre ein konkretes Beispiel eigentlich angebracht, um vielleicht zu zeigen, wie die Idee in die Welt kommt, die man auch für sich behalten könnte. Das ist ein Foto von einem sehr schönen Platz in Neapel. Da ich Postkarten sammle, habe ich mir den dann auch mal angeschaut. Und ich habe dann eine Einladung bekommen, auf diesem Platz eine Arbeit zu realisieren. Allerdings wurde das dann abgesagt, weil es kein Geld mehr gab. Und dann habe ich gesagt, das ist sehr gut, wir brauchen kein Geld. Und ich habe eine zweite Postkarte, die ich auch gefunden hatte, genommen und habe sie nochmal gedruckt. Dieser schöne Platz, der heute eine unglaublich schöne Fußgängerzone ist, den besuchen sehr viele Leute, um dann in den königlichen Palast zu gehen. Auf dieser Postkarte gab es dann eine Rückseite mit einem kleinen Text, den ich dann auch darauf gedruckt habe. Und diese Postkarte habe ich dann in Neapel verteilt und bin wieder weggefahren. Das war der 12. Dezember. Am Anfang Januar habe ich von einem Freund ein Foto gekriegt. Und habe dann ein bisschen im Internet recherchiert und habe dann erfahren, dass die Taxifahrer auf diesem Platz gestreikt haben und der Stadtrat von Neapel sich damit befasst hat und auch darauf hingewiesen hat, dass ein deutscher Künstler die Idee hätte, dort einen Parkplatz einzurichten und dass man dem definitiv entgegentreten muss. Die letzte Arbeit, die ich dann, oder den letzten Schritt, den ich dann gemacht habe, war, mich bei den Taxifahrern zu bedanken. Und Sie können, wenn Sie sich das dann genauer anschauen, überall nachlesen, wo das in Republika oder so weiter irgendwie besprochen worden ist. Also die Ideen, die bleiben nicht immer nur im Kopf, auch wenn man sie gar nicht realisiert. Das heißt, irgendwie sind die Ideen nicht nur in meinem Kopf, sondern vielleicht auch noch in anderen Köpfen. Und das finde ich persönlich eigentlich so am interessantesten an der Konzeptkunst, wenn es so schön denn eine überhaupt ist. Denn für mich war hier eigentlich wirklich nicht klar, dass jemals da jemand parken wird. Allerdings habe ich trotzdem gehofft, dass irgend sowas passieren wird. Aber wenn mir jemand dann hinterher gesagt hätte, da parkt doch so und so niemand, hätte ich wieder gesagt, natürlich ist das nicht wichtig, ob da jemand parkt. Denn nur die Idee, dass da hätte jemand parken können, ist doch schon eine ganz großartige. Also mit der allein lässt sich doch schon gut leben. Und diese Spannung zwischen dem hätte können und dem dann doch mal was stattfinden lassen, das, glaube ich, hat viel damit zu tun, wie Sprache und Welt so miteinander kollidieren. Und damit meine ich eben vielleicht nicht nur die Sprache, die wir jetzt gerade so austauschen, sprechen. Und die Frage ist natürlich, wenn man über zeitgenössische Kunst spricht, gibt es da auch sowas? Würdest du sowas für dich irgendwie sehen?
Also die zeitgenössische Kunst?
Nein, die Musik. Entschuldigung, ja. Ich bin zu sehr mit mir beschäftigt.
Also ich bin ja hier eben gewissermaßen aus meiner Funktion, also aus meiner Tätigkeit als Komponist, sogenannter neuer Musik. Und die Frage jetzt zu beantworten, was ist neue Musik, hat ein ähnliches Problem. Also man muss irgendwie auf Sprachkreise zurückgreifen, die insofern problematisch sind, als dass sie die Definition selbst schon sind. Also die neue Musik ist eine Musik, die in einem bestimmten Diskursrahmen verhandelt wird. Also wenn ich darüber, wie in diesem Diskursrahmen vorgegeben ist, sprechen kann, dann ist es neue Musik. Das gilt praktisch für jede Musikart in dem Sinne. Also wenn es klassische Musik, kann ich darüber reden, wie im Diskursrahmen klassische Musik oder sei es jetzt Popmusik, sei es Jazz. In dem Sinne eine Definition aus musikalischen Mitteln heraus ist ausgesprochen schwierig, abgesehen davon, dass das eine musikwissenschaftliche Übung ist, die hier jetzt auch ein bisschen langweilig wäre. So bleibt das Problem, dass die musikalischen Mittel gar nicht so eine Differenzierung abwerfen würden, dass man jetzt sagen könnte, neue Musik ist es dann, wenn das und das drin vorkommt, sondern es hat mit der Art und Weise, wie man darüber spricht, viel mehr zu tun. Also die Kategorisierung ist eine Sprachhandlung, wenn man so will. Die hat mit der Musik selbst relativ wenig zu tun. Es zwingt aber, wenn man Komponist ist, egal welche Art Musik man macht, sich mit diesen Sprachhandlungen auseinanderzusetzen, weil man Musik entsteht nie außerhalb von Produktionszusammenhängen, also zumindest nicht in einem professionellen Kontext. Also wenn man zu Hause in der Badewanne singend komponiert, ist das sicher auch Musik, aber das ist jetzt nicht etwas, was ich tue, respektive ich tue das vielleicht auch, aber das macht mich jetzt nicht zum Komponisten. Jetzt habe ich mich da ein bisschen verloren mit dem. Macht aber nichts. Die habe Ihnen auch ein Beispiel mitgebracht, das hier gespielt wird von dieser Trommel und diesem Gerät. Und ich spiele das jetzt einfach mal kurz ab, sage dann vielleicht danach noch ein, zwei Worte dazu. Thank you. Ja, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus einem etwas größeren Teil. Was, glaube ich, Musik und Konzeptkunst sehr gut verbindet, ist, dass sie beide keinen eigentlichen Gegenstand kennen. Also das Produkt selbst ist in dem Sinne nicht fassbar. Es existiert vielleicht ein Text, der aber selbst nicht jetzt die gültigste Ausformung wäre. Also die Tatsache, dafür gibt es zum Beispiel eine Partitur, da komme ich später auch noch darauf zurück. Die ist aber in dem Sinne irrelevant, als dass das, was jetzt die Musik ausmacht, eigentlich erst dann geschieht, wenn es tatsächlich stattfindet. Und ich glaube, das ist nicht ganz unähnlich. Der Text bei dir ist ja nicht das Entscheidende, das ist beliebig kopierbar. Das Zentrale ist die Idee.
Als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, habe ich ja für mich selber überhaupt nicht so dieses Verhältnis klar bestimmen können, weil ich musikalisch zwar sehr interessiert bin, aber selber kein Musiker. Das heißt, ich habe einen laienhaften Zugang zur Musik. Und was ich für Ähnlichkeiten gesehen habe, das ist natürlich der Blick, den ich von meiner Praxis her sehr stark auf die Musik habe. Und das ist ein Thema, das gerade, was du jetzt mit Idee umschreibst, eher die Frage, wie sich eben das Verhältnis einer Annahme, einer Möglichkeit, etwas zu realisieren, zu dem tatsächlichen Ereignis verhält. Also anders gesagt, was mich an Musik immer sehr fasziniert hat, ist einmal zu erfahren, dass es Komponisten gibt, die komponieren, ohne sich das Klangbild jemals vorstellen zu wollen oder zu können. Also für sie ist der Akt des Komponierens, die Art des Komponierens viel wichtiger als das, wie es jemals klingt. Also diese Annahme zum Beispiel ist eine, die ich für eigene künstlerische Arbeiten oder auch für Arbeiten in dem Feld, wo Konzeptkunst angesetzt wird, als extrem produktiv annehme. Also eine Setzung, deren sinnliches Erscheinen überhaupt nicht in der Kalkulation schon vorgesehen wird. Und was passiert da eigentlich? Also auf welcher Ebene trifft man sich? Ist das wirklich, wie unterscheidet sich sowas von der totalen Zufälligkeit? Und da ist bei den Musikern ein ziemlich starkes konzeptuelles Bewusstsein da in der Strukturierung, in der Notierung. Und mir ist erst sehr spät aufgefallen, dass zum Beispiel so ein Begriff wie die Instruktion, also in den 70er Jahren tauchen in der Kunst sehr viele Textstücke auf, Instruktionen, dass das ein Resultat ist aus der Begegnung mit Musik in den 60er Jahren mit Fluxus, weil man ja im Grunde genommen immer wieder eigentlich in diese Schritte der Interpretation hineingeht. Also dass man im Grunde genommen Dinge, die man vorher sich abgesprochen, notiert hat, realisieren muss, eigentlich ein musikalisches Verhalten in den Raum überträgt und das dann wieder zurückführt und als Anweisung eigentlich vorstellt. Und ich glaube, dass diese Begegnung der 50er und 60er Jahre, zumindest für die sogenannte bildende Kunst mit der Musik, das, wenn man überhaupt sowas sagen sollte, wie den Werkbegriff, fundamental verändert hat. Und dass das in der konzeptuellen Kunst so eine ganz starke Spur hinterlässt, was aber in ihr selbst nur untergründig präsent ist. Also wenn man an Leute wie Walter de Maria denkt, dann haben erst relativ viel spät Leute erfahren, dass Walter de Maria im Grunde genommen mit Tony Conrad, Lamonte Young und John Cale zusammen eigentlich in diesem ganzen musikalischen Feld aktiv gewesen ist und von dort aus viele Ideen erst entwickelt hat. Und das ist so der Bezug gewesen, der von der bildenden Kunst sehr stark immer auf die Musik zugekommen ist. Interessant war für mich zu merken, dass da von deiner Seite aus ja so ein anderes Verhältnis ist, was das Verhältnis zur Konzeption und Interpretation angeht.
Es kommt auf jeden Fall, ja, dass weil Komponisten grundsätzlich mit Handlungsanweisungen arbeiten. Also das ist das, was man tut, wenn man komponiert ist. Man stellt Handlungsanweisungen her. Es ist eine weit verbreitete Falschvorstellung, dass man Musik machen würde, sondern man macht die Grundvoraussetzungen dafür, dass dann entweder andere Menschen Musik machen, also die Musiker, oder man selbst, wenn man selber spielt, aber das ist ein anderer Handlungszusammenhang, oder dass es dann Maschinen tut, die jetzt wie sie vorhin in diesem Fall gehört haben. Das ist aber in dem Sinne unabhängig. Es ist ein narzisstischer Trugschluss, dass man jetzt zum Beispiel mit Maschinen selber Musik machen kann. Das ist nicht wahr. Also das tut dann nicht ich, das tut dann die Maschine. Und in dem Sinne ist es sehr ähnlich, denke ich, die Vorgehensweise. Also man ist selber nie wirklich als Komponist mit dem, was man, also mit der Musik unmittelbar verbunden. So wie ähnlich, glaube ich, das für Konzertkünstler ist, dass man eine enorme Distanz hat zu dem, was dann tatsächlich geschieht.
Ja, man hat die Distanz, aber das heißt nicht, dass man sich nicht mit sich selbst beschäftigt.
Ja.
Also wenn man das auf sich selbst anwendet, je persönlicher es wird, desto größer wird eigentlich diese Distanz. Und das ist das Interessante. Also dass zum Beispiel, als Duchamp mal gefragt worden ist, in den späten 60er Jahren, wie er überhaupt seine Arbeit verstehen würde, wenn er das jetzt so retrospektiv sehen würde, meinte er, eigentlich begreift er jetzt erst, dass es nur um ihn selbst gegangen ist und nur um sein Leben, wobei er eben sein Leben so behandelt hat, als ob es ein Gemälde sei. Also da ist diese Differenz oder diese Sache auf sich selbst angewendet.
Das ist sicher in Musik sogar noch krasser so der Fall, weil Musik selbst als Zeitkunst ein Sprechen ist, in dem Sinne jetzt nur, dass es in dem Sinne keine Sprache ist, also Musik ist keine Sprache, so wie man sich das vorstellt, auch wenn man von Musiksprachen spricht oder von Musik als Sprache der Gefühle etc., ist das insofern missverständlich, als dass es ja nicht möglich ist, jetzt mit Musik ein Bier zu bestellen zum Beispiel. Die Idee von Musik als Sprache der Emotion, da schwingt auch in eine Vorstellung von Unmittelbarkeit mit, die sicher irreführend ist, weil Musik absolut nichts Unmittelbares hat. Also man stellt sich das gemeinhin so vor, weil einem die Worte fehlen, zu erklären, was man eigentlich verstanden hat. Aber es ist schon ein Verstehensprozess in dem Zusammenhang. Also wenn ich Musik höre, die mich in irgendeiner Form interessiert oder berührt oder was auch immer mit mir macht und ich reagiere auf irgendeine Art und Weise, ist das etwas, was ich gelernt habe zu irgendeinem Zeitpunkt. Und sei es nur, dass ich erkenne, dass es überhaupt Musik ist.
Aber könnte es auch etwas sein, von dem man etwas lernt?
Natürlich.
Also, weil es ist ja auch etwas, was einem fremd sein könnte. Dem man da begegnet, in dieser Art,
ja,
sich mit sich selbst zu beschäftigen.
Ja, das ist ein
Erfahrungszusammenhang. Und diese Sache, die finde ich eigentlich sehr interessant, als Differenz zu beschreiben. Also sprich, wie geht das überhaupt, dass man sich selbst in den Mittelpunkt drückt als Fremdheit? Also wie ist das möglich und warum ist das überhaupt notwendig? Also warum sind solche Dinge wie Authentizität und Unmittelbarkeit auf der einen Seite ein Statement, was man immer wieder benutzt und auch immer wieder braucht? Aber auf der anderen Seite wieder insistieren wir ja immer wieder, dass sie nicht gegeben sind, sondern dass sie hergestellt werden müssen und dann immer nur als Hergestelltes überhaupt sinnvoll zu diskutieren sind. Aber das ist ja eine Spannung, die da entsteht. Und ich glaube, die ist in der Musik noch viel stärker als in der bildenden Kunst. Also heute wird jeder, der zeitgenössische Kunst anschaut, nicht mehr mit der Kategorie der Schönheit operieren, nach dem Motto, das gefällt mir und das reicht als Kunstkritik. In der Musik scheint das doch noch auch in der neuen Musik sehr viel häufiger der Fall zu sein, dass das Klangerlebnis, wenn es in irgendeiner Weise sehr schwierig wird, sofort abgelehnt wird.
Das wüsste ich jetzt nicht, aber auf den Punkt vorher wegen der Distanz zu geben, das hat sicher, und das ist auch sicher eine Ähnlichkeit, ist die Notwendigkeit, dass wenn ich Handlungsanweisungen schreibe, dass ich in irgendeiner Form vorher das als Handlung verstanden haben muss. Ich muss es aufteilen können in einzelne Schritte. Das heißt, als Komponist ist mir gar nie die Möglichkeit einer Unmittelbarkeit gegeben, weil es gibt immer diesen Symbolisierungszusammenhang dazwischen. Und sei das jetzt, dass ich Partituren schreibe, Noten schreibe oder dass ich einen Computer programmiere oder eine Software bediene. Es ist immer ein Schritt dazwischen, der nie in irgendeiner Form unmittelbar sein kann. Das, denke ich, ist aber bei aller bildenden Kunst nicht unähnlich. Also wenn ich ein Bildhauer bin, kann ich unmittelbar eine Plastik hauen. Weil dann sind wir bei der Performance, das ist eine andere Baustelle. Aber jetzt bei der
man braucht die Kategorien, glaube ich, auch gar nicht, um diese Frage der Unmittelbarkeit so auseinanderzunehmen. Man kann das eigentlich auch anders versuchen herzustellen. Und wir haben da eigentlich an so ein Beispiel gedacht, was wir gerne jetzt mal einspielen würden mit einer Kamera. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Also ich bin jetzt nicht ein bisschen, dass ich Sie wachklopfen möchte. Ich weiß bloß nicht, ob Sie gemerkt haben, ob ich zeitgleich gewesen bin mit der Kamera da oben. Ich kann es nochmal machen. Es gibt ein leichtes Delay. Und was ich hier jetzt imitiere auf peinlichste Weise, ist eine Arbeit von Dan Graham, die er 1970 gemacht hat. Da hat er Leute in einen Raum geführt, die konnten sich auf einer Kamera sehen. Und da gab es einen Monitor, wo sie sich wieder selber sehen konnten. Und da gab es ein Delay. Das Delay war bloß etwas größer. Also sie haben sich so eine Sekunde zeitversetzt gesehen. Und natürlich hat man angefangen zu spielen. Also man hat ja gesehen, wie man reagiert. Also konnte man praktisch in diesem Delay, in dieser Lücke anfangen zu spielen. Dass wir heute dieses Delay jetzt nicht mehr so sehen, das ist ein großer Fortschritt der Technik. Das heißt, dass wir natürlich bestrebt sind, über Echtzeiten zu reden, als ob solche Delays dann dort verschwinden würden. Warum ich das jetzt betone, ist, dass diese Delays nicht eine Charakteristik sind, ob die Wahrheit, die Wahrnehmung träge oder schnell ist oder ob diese Delays überhaupt noch vermittelt werden können. Sie sind schlicht und ergreifend immer da. Also es gibt sozusagen das paradoxe Phänomen eines logischen Delays, was null sein kann. Und warum ich darauf so insistiere jetzt, weil das mit diesem Problem der Unmittelbarkeit zu tun hat. Sie können sich nie so ausdrücken, dass sie identisch sind mit dem Ausdruck im Ausdruck selbst. Also es ist immer eine Verschiebung, die da stattfindet, auch wenn sie zeitlich vielleicht nicht wahrnehmbar wird. Und genau in dieser kleinen Verschiebung beginnt eigentlich das ganze Abenteuer, weil man kann das als Verlust betrachten, nach dem Motto, ich möchte ja Unmittelbarkeit, also als anzustrebendes. Man kann es aber als große Chance sehen, nämlich als das, wo man anfängt zu spielen, wo man sich bewegt in diesem Spiel. Das macht dann auch die Leute hauptsächlich in dieser schönen Installation und haben sich da recht lange gut vergnügt da drin. Also die haben damit gespielt. Aber ähnliche Dinge tun wir eigentlich mit allen Differenzen, die uns begegnen. Und innerhalb dieser Differenzen eben nicht die Differenz zu beklagen, sondern sie als das Movens zu sehen, das, glaube ich, ist so etwas, was dann über die Konzeptkunst auch ein bisschen rausgeführt hat, spätestens in den 80er Jahren. Also Dan Graham ist jemand, der sich da auch sehr kritisch dazu geäußert hat. Und das war jetzt so der Versuch, mal noch diese Unmittelbarkeitsdiskussion ein bisschen auf so eine sehr konkrete Form zurückzuführen.
Und einen Schritt weiter, das eines der also mit was man sich, glaube ich, als Komponist oder generell als Künstler auseinandersetzen muss, ist die Tatsache, dass das Publikum immer schon weiß. Und einen entsprechenden Verstehenszusammenhang herstellt. Also ein Publikum versteht immer oder ein Rezipient versteht in der Regel immer irgendetwas, vielleicht falsch oder richtig oder was auch immer. Und ich glaube, sehr viel Arbeit, also zumindest mir geht so als Komponist, hat damit zu tun, zu versuchen, dieses Verstehen zu stören. Also ihm den Boden zu entziehen und darauf aufzupassen, dass genau nicht das geschieht, dass man versteht. Weil da gibt es vielleicht eine Möglichkeit, sogar schneller zu sein als die Zeit in diesem Unverständnis. Also die Möglichkeit, zumindest im Vorgang des Rezipierens, das zu unterlaufen. Und diese Art von Unmittelbarkeit wiederum herzustellen. Also vorausgreifend gewissermaßen.
Als wir uns getroffen haben und das erste Mal gesprochen haben, hast du sehr darauf insistiert, dass es für dich sehr wichtig ist oder dass Musik, wenn sie gespeichert wird und wiedergegeben wird, eigentlich nicht das ist, was du selbst als das wirkliche Musikerleben beschreiben würdest. Also wir hatten das ganz zugespitzt, also wenn ich gesagt habe, ich habe mir jetzt deine CD angehört, hast du gesagt, du hast dieses Stück nicht gehört von der CD. Das ist nicht auf dieser CD das Stück. Vielleicht könntest du das nochmal versuchen zu erläutern, denn ich habe auch ein bisschen verblüfft erstmal hinterhergehechelt, weil ich auch nicht genau wusste, wie du jetzt als Musiker so darauf insistierst, dass deine Verbreitungs- und Vervielfältigungsgrundlage definitiv nicht das ist, worum es dir eigentlich geht. Also das ist ja noch was anderes, als jetzt, wenn wir über Differenz reden und verschobene Unmittelbarkeit.
Ja, das ist ein Handlungsinstrument, also respektive ein ökonomisches Instrument ist die Vorstellung davon, dass man Musik aufnehmen kann. Also Aufnahmen verhalten sich zu Musik ähnlich wie Fotografien zu Gemälden. Also niemand würde behaupten, weil er eine Reproduktion von, sagen wir mal, Mondrian zu Hause hat, dass das in irgendeiner Weise unmittelbar vergleichbar wäre. Es ist nicht identisch, also das vor einem Mondrian selbst zu stehen, ist also schon rein von den Farben her, von der Textur der Farben, ist eine komplett andere Baustelle. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, aus einer Reproduktion irgendetwas abzuleiten, dass sie nicht einen sehr direkten Zusammenhang hat mit dem Werk oder mit dem, um was es geht bei Mondrians Bildern, aber es ist nicht identisch, es ist nicht dasselbe. Es findet keine Aktualisierung statt, die in dem Moment, wenn ich den Mondrian selber anschaue, tatsächlich stattfinden kann.
Also da muss ich dann insistieren und sagen, dass dieser Impuls, den ich vorher so sehr oberflächlich beschrieben habe aus der Musik in der bildenden Kunst, eigentlich fast noch zu einer anderen Auffassung geführt hat, nämlich dass die Reproduktion das eigene Recht hat.
Die hat, ja. Ja,
also dass sie, zum Beispiel ist es sehr interessant, dass viele Leute Andy Warhols Brillo-Boxes ja für Ready-Mades gehalten haben. Sie haben gedacht, er hat Brillo-Boxes ausgestellt. Das hat er ja nie gemacht. Er hat ja Brillo-Boxes mit Reproduktionstechniken reproduziert. Also er hat sie mit Siebdruck hergestellt. Also er hat im Grunde genommen ein ganz anderes Mittel genommen. Er hat gar keine Ready-Mades gemacht. Also er hat eine Produktion hergestellt. Und damit diese Verschiebung wieder in eine ganz andere Form der Handlung übersetzt. Und zum Beispiel ist die Fotografie eines Gemäldes heute durchaus ein eigenständiges Werk, wo die Frage natürlich die ist, in welcher Spannung steht sie zueinander. Aber gerade konzeptionelle Fotografie würde zum großen Teil, wenn man ihr das nicht zugestehen würde, gar nicht mehr existieren, wenn sie sich nicht auf die Fotografie anderer Werke beziehen würde.
Das ist ja auch in der Musik nicht anders. Also es gibt das sogenannte Sampling. Es gibt viele Musiker, die mit Aufnahmen arbeiten, wiederum von anderer Musik, die mit Renderings arbeiten, von anderen Kompositionen. Das sei ja davon unbenommen.
Aber ich glaube, dass diese Referenzen, die man da evoziert, diese Referenzen würde ich das vielleicht nennen, die man da evoziert, doch anders funktionieren in der Musik. Also wenn ich mir jetzt irgendwie Eminem anhöre und eine gewisse Sample da höre und es zuordnen kann, funktioniert das noch etwas anders, als wenn ich mir von Christopher Williams eine Fotografie anschaue. Und dort schon gezwungen bin, mich sehr genau zu informieren, welche Referenzen dort aktualisiert werden. Also das muss ich lesen. Also da muss ich ganz klare argumentative Zusammenhänge herstellen.
Das gibt es natürlich in der Musik genauso. Also diese Art von...
Was das Schöne ist bei dieser, da muss ich dann lesen, Geschichte, dass für die meisten Leute, die sich sehr dafür interessieren, zum Beispiel für die Kunst von Christopher Williams, das wiederum eigentlich gar keine Rolle spielt. Also das ist für die Kuratoren wichtig. Also ich habe eine Diskussion mit Katrin David gehabt, die hier in dem Haus Christopher Williams ausgestellt hat. Sehr, sehr schöne Fotografien der Glasmodelle der Gebrüder Blaschka aus Dresden. Und das sind Modelle von Pflanzen, die sich bestimmten Gegenden, in denen die USA Krieg führen, zuordnen ließen. Für die Kuratoren ist das natürlich eine sehr kritische politische Kunst. Die meisten Leute, die diese Fotografien auch sammeln, sammeln die natürlich, weil die auch extrem tolle Fotografien sind. Die sehen einfach wunderschön aus. Und wie geht man mit dieser Spannung um? Also mir ist es bei Luigi Nono aufgefallen, dass Nono Texte verwendet, deren Inhaltlichkeit ganz wichtig sind, aber ich glaube, dass die Stimmen keinen dieser Texte auf einer diskursiv-reflexiven Ebene nachvollziehbar werden lassen, wenn gesungen wird.
Im Gegenteil, also es wird ja alles unternommen, dass man die Texte möglichst nicht versteht. sondern dass man sie als atmosphärischen Background gewissermaßen immer nur partiell wahrnehmen kann. Das ist schon natürlich, also weil Sprache ist ein bisschen...
Würdest du das als ein Scheitern oder als eine Art von Lösung oder als ein Status quo?
Für Nono war das sicher eine Lösung. Mhm. Also weil das hätte die Musik eigentlich zu einem Background für die Sprache degradiert. In dem Moment, wo man also sich der Grammatik der Sprache unterwirft, muss man die eigene aufgeben. Und das ist eigentlich für einen Komponisten immer eine höchst problematische Angelegenheit. Also weil das ist das, was ein Komponist tut, ist, er versucht mit den Klängen eine eigene Grammatik aufzubauen. Oder etwas, was einer Grammatik ähnlich ist, was einer Syntax ähnlich ist. Und wenn man die überlagert mit einer Sprachsyntax, dann hat man logischerweise ein Problem.
Ich habe mich am Anfang über die Konzeptkunst so schön verbreitet, wenn auch nur ganz kurz. Ich hatte eigentlich noch ein anderes Zitat, was ich da vorlesen wollte aus dem Lexikon. Wenn man über Sprache sich informiert, wird dann so ein dreigliedriges Modell aufgebaut von der Parole, der Langue und der Langage. Die Parole und die Langue, das wird immer sehr gern benutzt, also der aktuelle Sprechakt und dann das System, was man benutzt, um ihn hervorzubringen, also die Grammatik. Aber was ist diese Langage, die da irgendwie noch oben drüber ist? Und dann wird es ganz interessant, also in dem Lexikon, was ich benutzt habe, steht da, die Langage, auch die Sprachfähigkeit, Bezeichnung für Lang und Parole, die sich gegenseitig bedingen. Der Lang wird aber der Vorrang gegeben, weil die Sprachfähigkeit bleiben kann, auch wenn der zum Hervorbringen der Sprache notwendigen Organe gestört sind. Das heißt also, hier existiert auch etwas, wenn es gar nicht existiert. Und was ist das, was da existiert? Und ich glaube, diese Frage berührt man, wenn man diese Spannung eben nicht auflöst. Also wenn man nicht sagt, dieses Bild hat diese Bedeutung und ignoriert, dass es Dinge evoziert, die sich in dieser Bedeutung überhaupt nicht einlösen lassen. Also wie bei Nono sich diese politische Haltung nicht einlösen lässt, die in einem Text von Marx liegt, nur darin, dass man eine andere Sensibilität herstellt. Also das ist eine Spannung, die da weiter existiert. Das ist meine These dazu. Und dass diese Spannung, die da existiert, wie die existiert, in welcher Zeitlichkeit die existiert und in welchen Bedingungen sie wie artikuliert wird, das hat mit diesem System dieser wunderbaren Langage zu tun, an der man partizipiert, ohne dass man genau sagen könnte, wie. Das klingt jetzt alles sehr extrem theoretisch und abstrakt.
Ja, man kann es, glaube ich, direkter auch vielleicht sagen, in dem Moment, wo ich etwas benennen kann, wenn ich die Bedeutung einer Musik formulieren kann, dann nehme ich dem, der mir jetzt zuhört, die Möglichkeit, sie zu erfahren. Also es ist ein Erfahrungsraum, den man dann sofort zumacht, weil man die Zeit wegnimmt. Also weil eine Bedeutung hat also das Erklären einer Bedeutung oder das Versprachlichen einer Bedeutung und das Verstehen einer Bedeutung hat eine komplett andere Zeit als das Sprechen in Musik, die ich ja dann vollständig wegnehme. Also ähnlich, wenn ich ein Bild erkläre, ich glaube, das ist nicht ganz unähnlich dem, dass ich das Sehen, ich nehme, das ist ein Ersatz für Sehen selbst.
Ja, mit dem Sehen selbst könnte man eigentlich ein ganz gutes Beispiel bringen. Ich weiß nicht, ob Sie bemerkt haben, dass wir hinter uns hier so Farben haben ab und zu mal. Also es ist ein Hellblau. Am Anfang gab es auch etwas Rosé. Das sind die Farben des Jahres 2016. Das haben die Firmen Pantone festgelegt. Das ist Rosé Quarz und Serenity. Und diese Farben müssen Sie gar nicht gesehen haben. Sie haben sie trotzdem gesehen. Die hat mit ihnen trotzdem was gemacht und sie werden ihnen wieder begegnen, ohne zu wissen, warum sie ihnen schon mal begegnet sind. Und das ist ein sehr konkretes Beispiel dafür, wie solche Verhältnisse von Evokation und Bedeutung ins Schwingen kommen. Und weil ich vorhin den Duchamp erwähnt habe und die Zeitlichkeit, um nochmal auf die Langage zu kommen. Pantone wurde 1962 gegründet. Und ein Student wurde dann bemüht, damit praktisch in der Pantone-Firma die verlustreiche Werbeabteilung endlich wieder nach vorn kommt. Und dieser Student, der hatte sich eben mit Farbherstellung beschäftigt und hat dann die Samples entwickelt, die Pantone-Samples. Duchamp gibt so ein Interview, von dem ich gesprochen habe, 66. Die meisten Definitionen über Konzeptkunst sind von 68, von 69. Die Übersetzung der Grammatologie 69. Der Ridard schreibt 60. Also ich rede über Zeit. Und das sind keine Zufälle. Also das ist das, worauf, wenn ich jetzt über das Verhältnis von Produktion und Sprache rede, referiere. Also ich sehe dort so etwas wie diese Langage, also diese Sprache am Werk. Dass es in dieser Zeit auf einmal alles diese Dinge gibt. Das können wir dann sehr viel weiterführen, was die 60er Jahre angeht. Und dass man Serenity und Rosé Quartz 2016 das erste Mal das Zweifarben des Jahres geworden sind, den man jetzt häufiger begegnen wird. Ich bin ziemlich sicher, dass in der kommenden Berlin-Biennale eine große Rolle spielen. Das zeigt einen neuen Status an, nicht nur, weil es zwei sind, sondern es sind natürlich auch weiblich und männlich. Und das ist jetzt mal meine gewagte These. Ich glaube, dass das, was in den 60ern da beschrieben worden ist, das ist vorbei.
Wieso sind es eigentlich zwei dieses Jahr?
Das fragt die Langage. Danke.